das sollte man sich echt erhalten, nie aufhören zu probieren. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die bei einigen Sachen sagen, ja, da bin ich mittlerweile zu alt für. Und dann gucke ich die immer an und sage so, du bist in den 40ern, du hast das halbe Leben noch vor dir, du bist für gar nichts zu alt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fix und 40, dem Podcast für alle Frauen über 40 und alle, die es werden wollen. Bevor es heute losgeht, erlaubt mir nochmal kurz den Hinweis auf unser Abo-Modell bei Steady. Podcasten kostet Geld, deswegen wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns unterstützt mit zum Beispiel 6 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr. Alle Infos dazu findet ihr auf www.fixund40.de und bekommen tut ihr eine exklusive Folge im Monat für dieses Geld. Außerdem nehmt ihr immer mal wieder an Verlosungen teil. Dort gibt es unter anderem Bücher zu gewinnen. Heute zum Beispiel das Buch unserer Gästin, die euch Katja jetzt vorstellen wird.
Ja, zu Gast bei uns ist heute Nova Meyer-Henrich. Wer über 40 ist, kann sich bestimmt noch an Novas Berufsanfänge im Fernsehen erinnern. Sie hat bei Viva moderiert, sie hat bei Bravo TV moderiert, also alles, was ich früher nachmittags immer geglotzt habe. Das war aber nur der Beginn ihrer Karriere. Sie hat als Schauspielerin und als Moderatorin mittlerweile eine derart lange Liste in ihrem Lebenslauf stehen, dass ich jetzt nur exemplarisch noch auf die Vox-Show Prominent, die Oscar-Berichterstattung und Verbotene Liebe hinweise. Jedenfalls wird einem Nova auch dann mal über den Weg gelaufen sein, wenn man unter 40 ist und irgendwann mal den Fernseher angemacht hat. Nova nennt sich selbst eine Leseratte, aber sie liest nicht nur, sie schreibt auch. 2018 erschien ihr Buch »Wenn Liebe nicht reicht«, in dem sie von den jahrelangen Depressionen ihres Vaters erzählt. Und jetzt erschien endlich »Laubengirl«, »Mein Abenteuer Schrebergarten« bei Gräfe und Unzer, was uns dazu gebracht hat, mit ihr heute übers Gärtnern, über Stadtflucht und die Gelassenheit in den 40ern zu sprechen. Hallo Nova.
Ja, hallo ihr beiden. Was für eine Ankündigung. Man fühlt sich gerade
schön,
alt.
Dass du da
weißt
bist,
du, ich
Nova.
Dachte, ich gehe so relaxed in dieses Ü40-Podcast-Ding und so, wow, was man alles gemacht hat und ab einmal fühle ich mich gerade wie 60.
Wir feiern die 40. Ist doch super, was du findest, was du schon alles erreicht und gemacht hast. Ist doch, das kannst du ja mit 20 noch gar nicht gemacht haben. Ist doch toll.
Nee, das stimmt natürlich. Aber das ist ja auch ein Vorteil am Älterwerden. Das sage ich auch immer irgendwie, wenn man so irgendwie, keine Ahnung, so zurückguckt und denkt so, wow, was, also ja, 25 Jahre darf ich in diesem Beruf jetzt arbeiten. Wie abgefahren ist das denn? Das ist länger, also als die Hälfte der Zeit, die ich auf der Welt bin. Mm. Also cool.
Ja. Ja. Gratuliere.
Ja. Nova, wir legen immer mit drei Standardfragen los.
Ja.
Die erste davon, was machen die 40er besser als die 30er?
Man weiß, was man will und man weiß vor allen Dingen, was man nicht mehr will.
Mhm. Ja.
Das ist also für mich, das ist für mich die Essenz der 40er. Also ich weiß heute so viel mehr über mich und was ich brauche und was ich auf keinen Fall mehr brauche und was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Also so die Reflexion ist einfach komplett anders als in den 20ern. Und das ist wahnsinnig erleichternd, weil man wirklich so ein bisschen auch für sich aufräumt in den 40ern. Und das tut echt gut.
Ja. Amen.
Amen, yes.
Dann beende bitte den Satz, ich bin über 40, aber
trotzdem innerlich noch eine ganz große Portion Kind mit viel Neugierde auf die Welt und ich hoffe, das hört noch lange nicht auf.
Schön. Und Nummer 3, warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Ich habe das, glaube ich, wunderbar miteinander kombiniert. Ich war sehr erwachsen, was meinen Workflow, wie man so schön sagt, im Erwachsenenalter angeht und sehr, sehr kindisch, weil ich an einem Abend so viel Süßigkeiten gegessen haben, dass mir so schlecht davon war. Ich kann sagen, weil das Buffet sah so toll aus und ich dachte, ich muss alles probieren. Und das ist, glaube ich, eher das Verhalten einer 7-Jährigen. Aber das ist schön.
Super.
Da kann ich sehr nachvollziehen. Diesen Bauchschmerz des zu viel gegessen, den kennen wir, glaube ich, alle ganz toll.
Aber werde ich auch nie aufhören.
Nee. Hast du das Gefühl, es steht jetzt vor dir und morgen ist es dann nicht mehr da und du musst es jetzt probieren und es sieht alles so toll aus.
Ja, weil morgen beginnt der Winterschlaf. Man kriegt wieder für ein halbes Jahr nichts.
Ach, Quatsch, nee.
Nova, wir haben es ja jetzt, glaube ich, wurde schon deutlich, dass du eine sehr glückliche Ü40erin bist und damit eben auch eine sehr offensiv umgehst. Ich habe bei der Recherche zu dieser Folge auf deinem Blog Auch nochmal einen 5 Jahre alten Text von dir gefunden, der auch sehr schön zu unserem Podcast passt und der genau dieses Thema anspricht, wo du nämlich, also der Artikel hieß, nenn das Kind beim Namen, die Sache mit dem Älterwerden, wo du davon berichtest, dass du eine neue Brille brauchtest und jetzt eben eine Gleitsichtbrille und die wurde dir beim Optiker als Wellnessbrille verkauft.
Ich habe so gelacht. Das
war echt. Was für ein Blödsinn. Ich habe ihm doch gesagt, sag doch, wir reden über Altersweitsichtigkeit. Er so, nein, das verkauft sich nicht gut. Und wenn ich so, ja, aber mein Gott, wir kennen uns doch jetzt auch ein bisschen. Sag doch einfach, das ist das Alter und dann ist gut. Verkomm mir nicht mit Wellnessbrille. Also, weißt du, da stand ich so ein bisschen grinsend vor ihm und ich kenne den Optiker echt schon meine 10 Jahre und dachte mir so, willst du mich veräppeln? Also, das ist doch wirklich albern gerade.
Ja. Ja, ich habe das sehr gefeiert, wie du das besprochen hast und habe mich auch deswegen so auf unser Gespräch gefreut. Aber wir wollen mit dir nicht nur übers Älterwerden sprechen oder beziehungsweise über Wellnessbrillen und den Pseudotrend dahinter, sondern über einen Trend, der ja in den letzten Jahren, also während der Pandemie, noch mal ein bisschen stärker geworden ist, nämlich den Trend zum eigenen Garten, sprich zum Schrebergarten.
Ja.
Katja hat es angesprochen, du hast ein Buch darüber geschrieben. Katja, magst du das Buch kurz näher bringen?
Ja, wir haben nämlich auch genau vorher natürlich auch schon das Buch gelesen und ich kann vorab sagen, dass es irgendwie ein total ansprechendes, schön gemachtes, gutes Buch ist. Es geht darum, du schreibst darüber, dass du 2017 mit deiner Freundin einen Schrebergarten in Hamburg gepachtet hast und dann schreibst du über den ganzen Prozess und den Aufbau, also diese Laube muss dann renoviert werden, ihr baut dann Kompostklo, Gartensofa aus Europapaletten.
Also aus Europaletten.
Aus Europa. Wir kommen dazu später, ich kann mit diesem Handwerkern gar nichts anfangen, es war für mich wirklich Neuland.
Aber süß, das merke ich mir mit den Europaletten. Super süß, super süß.
Viele Do-it-yourself-Anleitungen in diesem Buch. Schön gemacht, viele Fotos. Und dazu kommen auch noch Berichte anderer Frauen über deren Erfahrungen mit den Kleingärten. Und bevor wir jetzt mal einsteigen und über Europaletten und Kompostklos und Stichsägen sprechen, was mir aufgefallen ist, es ist natürlich ein Buch übers Gärtnern und Handwerkern, aber es ist auch ein Buch über Frauenfreundschaften und Frauencommunities. Du benennst es jetzt gar nicht so explizit, aber in deinem Buch tauchen sehr wenig Männer auf, ja. Und der gemeinsame Garten, der ist ja in Deutschland auch immer noch so ein bisschen der steht immer noch für so ein Kleinfamilienglück, ja. Den besetzt du so ein bisschen neu. Du teilst hier den Garten mit deiner guten Freundin und ihrem kleinen Sohn. Und ich finde, allein dieser Umstand macht mir persönlich diese Kleingartensache ein bisschen schmackhafter als das, was ich noch aus den Schrebergärten meiner Großeltern, also ich kenne diese Sachen, weil meine beiden Großeltern hatten auch so Kleingärten, waren auch Laubenpieper. Und damals in der Kolonie waren gefühlt alle immer Heinz und Helga, ja? Also so andere Konzepte des Kleingartens gab es gar nicht.
Meine Mama heißt Helga, sag nicht zu mir.
Und mein Vater heißt Heinz.
Siehst du? Alle heißen Heinz und Helga.
Aber das ist, es ist wirklich gar nicht so. Also auch in dem Buch, man muss sagen, also ich habe nochmal zum Hintergrund, als ich das geschrieben habe, das war ja gar nicht so richtig meine Entscheidung. Ich habe mit dem Gärtnern wirklich angefangen und diese Parzelle übernommen vor 5 Jahren mit meiner Freundin und wir hatten nie drüber nachgedacht, auch nur im Entferntesten darüber irgendwas zu schreiben. So. Und irgendwann kam dann so der Instagram-Account und dann haben wirklich jetzt in den letzten Jahren Verlage versucht, mich zu überreden, ein Buch zu schreiben und ich habe immer gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung von dem, was ich da tue. Es ist Try and Error. Das ist einfach so, einfach mal machen und ausprobieren und anscheinend war es genau das, was sie wollten. Also habe ich mich dann irgendwie hingesetzt und angefangen zu schreiben, weil ich so dachte, okay, wenn es der authentische Blick über den Gartenzaun sein soll, dann kriegen sie genau das und ich fand, der wäre nicht komplett, wenn man nicht andere Laubenpieper auch zu Wort kommen lässt. Und ich habe dadurch, dass ich diesen Instagram-Account vor ein paar Jahren ins Leben gerufen habe, Laubengirls, einfach nur, damit ich meine Follower auf meinem normalen Instagram-Account nicht ständig mit Gartensachen zuspamme. Also ich habe einfach denen zuliebe das irgendwann getrennt, weil ich gesagt habe, nee, wollte ich jetzt nichts über Tulpen und Tomaten hören. Also machen wir einen eigenen Account. Und da sind natürlich riesen viele tolle, mega schöne Garten-Accounts in der Community, ne, an denen ich mich auch kaum satt sehen kann und inspirieren kann. Und viele werden von Frauen geführt, das stimmt. Aber im Buch sind auch Männer. Das muss ich jetzt einfach mal kurz sagen, weil das sind oft Pärchen, die auch geschrieben haben.
Ach
diese
so.
Gästebeiträge. Also ja, es sind entweder Single-Frauen, einzelne Absender, oder es sind Paare, die über ihren Account schreiben oder die ich sozusagen angeschrieben habe und habe gesagt, ey, komm, könnt ihr nicht ein bisschen was beisteuern zum Buch? Habt ihr nicht Lust, einen Gastbeitrag zu schreiben? Aber es sind viele Frauen in der Garten-Community. Du hast total recht. Also es stimmt. Aber ich wollte nur einmal kurz eine Lanze für die Männer brechen, die auch dabei sind, weil es sind schon so...
Nichts gegen Männer, aber es ist...
Also ich Männer, ihr seid auch mit dabei. Und, so.
Aber dieses, ja, Werkeln und so, das ist ja dann, also genau, das ist finde ich halt...
Es bricht auf, diese Stereotypen, die du genannt hast, es bricht auf und das ist ja auch das Schöne. Also ja. Vor allem gibt es auch viele Mädels, die das echt alleine wuppen und ihre Häuser abreißen und neu bauen und ich fühle mich da einfach total abgeholt und inspiriert und kann mich mit denen toll austauschen. Und auch bei uns in der Anlage ist es halt so, wir haben alles dabei. Von den Altgärtnern, weißt du, die diese Parzelle seit 40 Jahren hegen und pflegen, also Heinz und Helga in dem Sinne, aber junge Familien, eine türkische Großfamilie irgendwie quer über den Gang, wo wirklich immer Alarm ist. Also die sind immer zu 100 auf der Parzelle, das ist total geil. Und wenn dann im Sommer, da blüht alles, wirklich, die können sich immer selbst versorgen. Es gibt nichts, was in diesem Garten nicht gedeiht. Und vor allen Dingen mega gedeiht. Ich gehe da immer vorbei und denke mir so, wie kriegt ihr das hin? Das kann ja wohl nicht sein und so. So mega. Also man inspiriert sich so gegenseitig und es ist der Eigenbrötler da und neben uns auf der Parzelle ist ein junger Imker, der vor ein paar Jahren das Imkern im Schrebergarten für sich entdeckt hat. Und also es mischt sich und das ist ja auch das Schöne, dass diese Kleingartenkultur so ein bisschen aufbricht und immer mehr junge Leute auch Lust haben, das zu machen. Dem entgegenstehen immer noch die starren Regeln der Schrebergartenanlagen. Die haben sich leider in der Mehrheit noch nicht geändert. Aber ich denke, das wird auch mit der Zeit immer mehr sich so ein bisschen den Bedürfnissen anpassen. Weil auch da gibt es
aber,
einfach...
Stichwort auch starre Regeln. Da gibt es ja auch immer Vereine, die hinter diesen Parzellen und Kolonien stehen.
Genau.
Und ich unterstelle jetzt mal, oder das haben auch meine Recherchen so ergeben, dass die eben auch hauptsächlich von etwas älteren Herrschaften geführt werden. Und deswegen habe ich mich gefragt, wurdet ihr eigentlich komisch angeschaut, dass ihr dann so als zwei Frauen eine Parzelle haben wolltet? Also nach dem Motto, was wollen die zwei Mädels hier in unserem Verein? Nehmen die das überhaupt ernst genug?
Ja, das schon. Ich meine, wir haben ja auch eine Weile auf der Warteliste gestanden. Wir haben zum Glück uns auf diesen Garten vor der Corona-Zeit noch beworben, weil mittlerweile explodieren Wartelisten. Aber es war vorher schon in großen Städten schwierig, was zu bekommen. Also auch wir haben über ein Jahr auf der Warteliste gestanden. Und ich glaube, sie haben so ein bisschen gedacht, jetzt kommen halt die zwei Mädels, die spannen eine Hängematte auf und dann... lassen sie sich's gut gehen und mit Gärtnern haben die beiden ja eh nicht viel am Hut so, ne? Ich glaube, das war so ein bisschen von einigen das Vorurteil und wenn man jetzt aber so ein bisschen bei unserer Parzelle schaut oder was wir so schreiben, also wir nehmen das halt schon ernst, also ich bin echt wirklich jeden freien Tag im Garten, wenn das Wetter es mitmacht und wir bauen nach Vorschrift an, also man muss ja mindestens ein Drittel der Parzelle kleingärtnerisch bewirtschaften, wie es so schön heißt, also Obst und Gemüse anbauen, das übertreffen wir um ein Vielfaches, wir geben da schon unfassbar viel Zeit und auch Geld rein, um diesen Garten zu pflegen, schön zu machen und haben natürlich trotzdem aber auch zwei Hängematten und ein Gartenbett, natürlich, und einen gefüllten Kühlschrank. Also das muss natürlich auch sein. Aber ja, die haben uns, glaube ich, am Anfang haben uns ein paar nicht ernst genommen und das tun sie vielleicht auch jetzt auch noch nicht, aber wir versuchen ihnen Tag für Tag das Gegenteil zu beweisen. Schön war, dass sie uns, glaube ich, am Anfang auch für ein lesbisches Pärchen gehalten haben. Das haben wir aber erst so nach einem Jahr geschnallt irgendwie, als irgendein Nachbar das an uns rantrug, dass man uns einfach für ein Paar gehalten hat mit Kind, wo wir dachten, jo, da haben sie sich wahrscheinlich dann sogar noch total weltoffen gefühlt, uns aufzunehmen. So. Irgendwie vielleicht gar nicht so passte, wieso sollten zwei Freundinnen das sonst machen?
Ne? Ja.
Das fanden wir sehr amüsant, aber das haben wir erst nach einem Jahr so durch den Flurfunk mitbekommen, dass einige das dachten und wir mussten schon schmunzeln.
Hauptsache Kleinfamilie, ja, dann ist sie lesbisch, aber so ganz
du, aber
in
Corona
Konzepte.
War es gar nicht schlecht, weißt du, als dann der Lockdown kam und du nur noch mit einem Haushalt auf der Parzelle sein durftest und es wurde echt streng kontrolliert in Hamburg, da kamen Polizeipatrouillen und wir haben immer gesagt, wenn sie uns fragen, dann sind wir natürlich lesbisch und ein Haushalt, ist ja wohl klar, es ist ein Mikrokosmos, so eine Schrebergartenanlage an Menschen und an Typen und das weiß man aber vorher und ich finde es auch schön. Ich mag das. Man muss nicht mit jedem gleich gut auskommen. Das kannst du auch, glaube ich, nicht. Genauso wie in einem Mehrfamilienhaushalt. Aber ja, wir lieben es. Also ich liebe es.
Das klingt auch so an, ja. Und ich fand dein Buch, also ich entdecke bei mir auch so als Großstädterin, ja, so mit Mitte 30, Anfang 40, so dieses, ach ja, vielleicht irgendwie ein Garten oder was Kleines im Grünen irgendwie, ja, so diese Vorstellung. Und ich finde, dein Buch ist aber ein sehr guter Realitätsabgleich, der mich auch gleich nochmal so ein bisschen wieder zurückgeholt hat von meinen Träumen, denn du bist die ganze Zeit am Arbeiten in dem Buch. Also was du auch gesagt hast, ihr habt natürlich auch eine Hängematte, aber... Ich habe also wirklich gedacht, ja, ich kenne das natürlich noch von meinen Großeltern, aber da habe ich dann, ja, vielleicht später, als meine Oma das nicht mehr machen konnte, dann irgendwie, keine Ahnung, die Birnen geerntet und so weiter. Aber das steckt ja noch viel, viel mehr Arbeit dahinter. Ja. Und da, du hast jetzt auch mehrmals angesprochen, dass in der Pandemie auch nochmal eine starke Nachfrage nach Kleingärten dann hochkam und es jetzt auch so ein bisschen so einen Generationenwechsel gibt. Wie ist es aus deiner Erfahrung? Wird dieser Arbeitsanteil bei Neugärtnerinnen so unterschätzt? Also sind die Leute sich dessen bewusst, was auf sie zukommt, oder sind sie eher wie ich, die dann denken, ach, das wäre doch irgendwie cool, so noch einen Apfelbaum zu haben oder so?
Ich glaube teils. Ich glaube, die meisten sind sich schon ziemlich bewusst, dass so ein Garten Arbeit macht. Ne? Ich sag halt auch deshalb in dem Buch, versuche ich ja auch ein bisschen realistisch ranzuführen, wenn man jetzt so einen Garten sucht, ne, wie sollte man suchen, wo sollte der sein, macht euch einfach bewusst, was wollt ihr mit diesem Garten, soll das ein Wochenenddomizil sein, ja, wo ihr einmal die Woche hinkommt und eine Weißweinschorle zu schlürfen, oder ist es wirklich, wollt ihr das wirklich anbauen und Sachen machen, weil dann sollte er nicht zu weit weg sein, weil du setzt dich nicht jeden Tag eine Stunde ins Auto, um dahin zu fahren, um zu gießen. Und wenn du einen heißen Sommer hast, ich erinnere mich an 2018, da sind wir zweimal am Tag im Garten gewesen und haben gegossen, weil es 3 Monate lang in Hamburg nicht geregnet hat. Wow. Und das sind halt so Sachen, da muss man sich schon ein bisschen drüber bewusst werden. Und jetzt auch gerade im Frühjahr, im Frühling, das ist total schön, wenn alles in Blüte steht und so, aber es ist halt auch die arbeitreichste Zeit, ne? Du musst die Beete fertig machen, das Unkraut jäten, du musst den Rückschnitt machen, du musst häckseln, du musst die Schönheitsreparaturen machen. Und in so einer Kleingartenanlage wird halt schon danach geguckt, ob das gepflegt ist, ob die Hecke auf 1,10 ist. Also bei uns muss sie 1,10 sein. Ich habe schon einige Kommentare zum Buch bekommen, ey, ist 1,25. Ich sage, hey, seid ihr gut dran, dass sie bei euch 1,25 sein darf. Bei uns muss sie 1,10 sein. Also das variiert auch nochmal ab und zu von Anlage zu Anlage. Aber vielleicht versteht man es ein bisschen besser, dass diese Verordnungen sind natürlich von Anlage zu Anlage unterschiedlich. Aber es gibt das deutsche Kleingartengesetz, so, das über allen Anlagen steht. Das hört sich sehr spießig an, aber im Endeffekt hat es seinen Ursprung in der Nutzung, in der ursprünglichen Nutzung von Schrebergärten. Die Pacht für so einen Schrebergarten ist ja sehr gering. Also man zahlt so zwischen 300 und 400 € im Jahr, was natürlich für so einen Garten in einer Großstadt nichts ist, wenn du dir die Grundstückspreise vor Augen hältst, ja. Mhm. Warum ist es so? Weil es eine öffentliche Anlage eigentlich sein soll. Und sie soll zur auch Erholung aller dienen und sie soll Spaß machen, da durchzuwandern, sich an den Gärten zu erfreuen. Wenn jetzt alle sich hinter 5 Meter hohen Hecken verschanzen würde, könnte der Spaziergänger das natürlich nicht mehr tun. Mhm. Also wird gesagt, die Hecke zum Weg darf nur diese bestimmte Größe haben. Und das ist schon seit Jahrzehnten so, damit der Zuschauer, der Fußgänger, der durch die Gärten wandelt, sich daran erfreuen kann. Mhm. Und diese Gärten, diese Schrebergärten, haben ja ihre Tradition auch darin, also gerade nach dem Zweiten Weltkrieg in der Möglichkeit der Selbstversorgung der Familien. Daher kommt halt auch dieses, ein Drittel muss kleingärtnerisch bewirtschaftet werden. Ja, es muss Obst und Gemüse angebaut werden. Also es hat schon alles so seinen Ursprung. Und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, versteht man, wo es herkommt. Aber ich glaube trotzdem, dass so Sachen wie, also gewisse Regeln auch mittlerweile überholt sind. Ne? Also in einigen Anlagen darfst du ja auch kein Trampolin aufstellen, weil das nicht der Nutzung entspricht und so. Ich glaube, sowas wird mit der Zeit aufbrechen, je mehr junge Familien nachwachsen. Aber so ein paar Regeln sind halt schon irgendwie, ja, die haben so ihren Grund. Ne? Und dann habe ich lieber eine niedrigere Pacht im Jahr, weißt du, weil wenn ich es nach Grundstückspreis in Hamburg, wenn alle Gärten nach Grundstückspreis bezahlt werden müssten, dann hättest du viele 1.000 € im Jahr, die du zahlen müsstest. Ne?
Ja, absolut.
Also so nur zum Verständnis, wo es herkommt.
Ja, nee, das finde ich auch immer wichtig, bevor man sich so aufregt und irgendwas spießig nennt, dann ist es ja oftmals, ist es ja eigentlich sogar das Gegenteil von Spießigkeit, also wenn man ja was für die Gemeinschaft schaffen will.
Ja, genau. Also deshalb sind die Pachten so niedrig einfach. Ne? Deshalb ist es halt, ich weiß gar nicht, ob es vom Staat subventioniert ist und so. Es werden ja leider immer mehr Schrebergartenanlagen abgemacht und aufgekauft, was ja schade ist. Aber ne, ja, dann habe ich halt meine 1,10 Hecke und dann kommt halt in die zweite Reihe ganz viel Bambus, der schön hochwächst.
Ja, aber in dem Zusammenhang, Nova, ich musste auch gerade in den letzten Tagen noch öfter an dich denken, weil ich glaube, in Hamburg hat es ja sogar geschneit. Also in Berlin ist das Wetter, der Frühling ist komplett weggebrochen. Es ist jetzt wieder richtig mies. Ja. Und ich dachte so, oh, jetzt sich so überwinden zu müssen, in den Garten täglich zu fahren, das ist schon hart. Geht es dir da auch so? Musst du dich überwinden? Gibt es da irgendwelche Motivationshilfen?
Naja, also ganz ehrlich, jetzt mit dem Wintereinbruch, da brauchte ich nicht in den Garten fahren. Also ja, okay. Das ist ja Wahnsinn. Also wir hatten ja schon ein bisschen angefangen, den Garten frühjahrsfit zu machen. Wir hatten ja auch schon mal so unsere 18, 19 Grad hier in Hamburg. Das heißt, ich habe schon alle Schönheitsreparaturen gemacht, habe den Fußboden innen neu lackiert, neu gestrichen, die Wasserflecken ausgebessert. Ich habe das Klo neu gestrichen und hatte schon so ein bisschen angefangen. Und dann kam der Schnee. Und dann bin ich im Endeffekt eigentlich an dem Tag nur in den Garten gefahren und habe die Pflanzen vom Schnee befreit, weil das waren solche Schneemassen, die in Hamburg runterkamen, dass halt wirklich unsere Stauden wirklich flach auf dem Boden lagen, weil die diese Schneelast nicht tragen konnten. Also bin ich so ein bisschen Pflanzenretterin-mäßig in den Garten gefahren an dem Tag und habe die alle so ein bisschen freigewedelt.
Wie Vorrolle.
Damit sie wieder aufrecht stehen konnten. Und im Moment ist natürlich an Gartenvorbereitung nicht zu denken. Und ich denke eher gerade so dran, oh Mann, hoffentlich hat der Frost nicht die ganzen Knospen gekillt, weil das hatten wir vor 2 Jahren schon. Da hat alles schön in Blüte gestanden im März und dann kam im Mai der Frost und unser Pflaumenbaum hat einfach nichts mehr getragen, ne, weil die ganzen Knospen einfach weggefroren waren. Und das ist eher sowas in meinem Kopf gerade. Ich bin so voll nerdig geworden. Ich mache mir gerade so um die Erde. Also es ist wirklich so, hoffentlich trägt der Baum noch Früchte.
Das kommt auch voll in dein Buch rüber und ich finde es so sympathisch, echt nerdig, dass da kommt so dein Spezialwissen, mit dein, auch so ein Ehrgeiz, ein Gärtnerinnen-Ehrgeiz schwingt da es immer durch, ne? Wie du die Pflanzen selbst vorziehst und ich finde es super.
Ja, Küche sehen. Ich war gerade, bevor wir gesprochen haben, in der Küche, habe liebevoll alles nochmal mit Wasser besprüht und das Farblicht justiert und geguckt. Ich war jetzt ein paar Tage auf Dreh und habe meine Nachbarin gebeten, sich zu kümmern und der erste Weg gestern Nacht um 1 nach meiner Rückkehr war in die Küche zu meinen Babypflanzen, um zu gucken, ob die Aubergine noch lebt und ob die Tomate sich gut entwickelt. Das ist doch total gaga.
Und, wie geht's denen?
Denen geht's toll, ist alles toll. Gut. Weil das Licht hat ja so eine Zeitschaltung, ne? Das macht von alleine immer alle 12 Stunden an und aus und so.
Das ist echt richtig nerdig, toll. Mit Technikeinsatz und so.
Ja, man will es ja dann auch jedes Jahr besser machen. Ne? Und im ersten Jahr vertraust du auf Sonnenlicht, merkst, es geht nicht so, Hamburg ist dann doch etwas dunkel, die Fensterbank zu tief, dann guckst du bei anderen Gärtnern, wie machen die das? Ah, die machen das so, okay, vielleicht mal so eine Lampe anschaffen. Naja, also man will es ja dann doch, ich bin Steinbock, also wenn ich dann schon mit sowas anfange, möchte ich es dann auch jedes Jahr ein kleines bisschen besser machen.
Ja, das finde ich sehr sympathisch und das mischt sich aber so ein bisschen mit deinem Ansatz, dass du auch ein bisschen unvorbereitet manchmal so reingestolpert bist, so wie du es beschrieben hast. Und dann sagst du, okay, wir gucken jetzt mal. Und aus diesen Fehlern sozusagen Jahr für Jahr lernst und es dann besser machst. Und in 20 Jahren hast du den perfekten Garten wahrscheinlich, wo alles...
Ich will den gar nicht perfekt. Ja, das will ich ja gar nicht perfekt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mit dem Leben und wo wir gerade am Anfang auch angefangen haben mit den 40ern, was so toll an den 40ern ist, dass du halt super viele Sachen in deinem Leben ausprobiert hast und bei ganz vielen Sachen sagen kannst, bin there, done that, abgehakt. Also muss ich nicht nochmal ausprobieren. Oder, also ich sage, ich bin zum Glück so aufgewachsen, dass meine Eltern immer gesagt haben, probier es einfach. Es kann nicht schief gehen, außer dass es nicht klappt. Und dann klopfst du dir den Staub von den Knien und machst einfach weiter. So, und das haben die uns so mitgegeben, uns 4 Kindern, dass ich das zum Glück in mein Leben so übernommen habe. Auch egal, was in meinem Leben ich gemacht habe, von vielen Sachen hatte ich keine Ahnung vorher oder wie das geht oder ob das klappt. Aber es wird entweder ein Erfolg oder eine Erfahrung. Und das trifft auf den Garten zu, genauso wie aufs Leben. Und das ist ja das Schöne am Älterwerden, dass man viele Erfahrungen gesammelt hat und nicht alles ist gut gegangen. Aber aus den Fehlern lernst du ja auch. Oder du weißt, was du das nächste Mal besser sein lässt. Aber trotzdem versuchst du es ja trotzdem immer ein bisschen besser zu machen für dich. So. Aber perfekt. Wer will denn schon perfekt? Perfekt ist langweilig. Ich finde perfekte Männer langweilig. Ich finde perfekte Gärten langweilig. perfekt ist nicht gut. Mut zur Lücke.
Naja, und das ist weiter, vielleicht dieses Weiterprobieren macht ja auch Spaß. Vielleicht ist es ja auch dieser Prozess, der einen dann daran hält, ja.
Ja, und damit nie aufhören. Also das ist halt, finde ich ja, das sollte man sich echt erhalten, nie aufhören zu probieren. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, die bei einigen Sachen sagen, ja, da bin ich mittlerweile zu alt für. Und dann gucke ich die immer an und sage so, du bist in den 40ern, du hast das halbe Leben noch vor dir, du bist für gar nichts zu alt.
Ja, das stimmt.
Vielleicht ein Marathon oder so, weil wenn dein Fuß nicht mehr mitmacht. Aber ansonsten muss man doch irgendwie alles probieren. Solange man körperlich in der Lage ist und gesundheitlich und so, ne, das spielt natürlich da rein, aber zu sagen, ich bin zu alt dafür oder das ist ja zu kindisch oder so, das passt nicht mehr zu meinem Alter, das ist der bekloppteste Satz, den ich kenne.
Ja.
Also Alter nicht als Rechtfertigung nutzen, ja.
Überhaupt nicht. Also vor allen Dingen nicht für dafür nicht zu alt oder zu erwachsen, weißt du, dieses zu erwachsen. Wir sind für gar nichts zu erwachsen. Wenn du Lust hast, was auszuprobieren, probier es aus. Und wenn dein Umfeld dir signalisiert, das ist jetzt aber albern, du bist doch schon aus dem Alter, bist du raus, dann würde ich mir eher Sorgen um dein Umfeld machen, als um dich. Also
absolut.
Es macht auch Spaß, sich manchmal zum Affen zu machen.
Aber dann ist ja Garten ja auch wirklich eigentlich ein perfekter Ort für genau das, wofür du gerade so die Lanze gebrochen hast, ne? Immer wieder auszuprobieren. Weil sozusagen einem ja ein Garten, also Pflanzen und das Wetter ja sowieso immer aufnötigen zu improvisieren und immer wieder neu zu probieren und neue Dinge zu erfahren. Also da kommt man ja gar nicht umhin, weil Garten ja so wenig planbar ist. Du hast es eben beschrieben, ne? Es gibt super heiße Sommer, dann gibt es verregnete Sommer, dann kommt auf einmal im April wieder der große Schnee runter. Also man wird ja quasi dazu gezwungen, ständig mobil und flexibel zu bleiben.
Total, es ist auch immer eine Überraschung, was, also alleine jetzt schon im Frühjahr, ich freue mich zu gucken gerade, was kommt aus der Erde überhaupt raus, ne? Weil Sachen, die letztes Jahr da waren, heißt nicht, dass sie dieses Jahr wiederkommen und auf einmal hast du trotzdem eine Pflanzenart in deinem Garten, die hast du nie gesät, aber da hat der Nachbar anscheinend oder der Flugsamen von nebenan und ganze Arbeit geleistet und du denkst dir, hoch, willkommen, in meinem Garten, eine neue Sorte. Also das ist ja auch das Schöne an der Natur, dass es so ein bisschen unberechenbar ist. Und dieses einfach Probieren ist halt so, weißt du, ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen meinen allerersten Wein rausgebracht. Das habe ich zum Beispiel auch in Corona, das war so eine Sache, wo ich so dachte, das wollte ich immer mal machen und endlich war Zeit. Und dann habe ich mit einem befreundeten Winzer und war das ganze letzte Jahr in der Pfalz und immer auf seinem Weingut und habe mir alles erklären lassen und jetzt ist der seit 2 Wochen draußen und ich stehe hier und habe meinen eigenen Wein und denke mir so, wow, cool, einfach mal probieren und einfach mal machen und natürlich mit einem Experten an der Seite, aber das war auch so ein Herzensprojekt. Das braucht jetzt 10 Jahre von der Idee, bis wir es gemacht haben, aber jetzt ist er da und ja, einfach machen. Es ist wirklich so.
Ja, ich muss da auch gerade an einen, ich glaube, es war Wayne Gretzky heißt der, so ein amerikanischer ehemaliger US-Eishockey-Legende, der mal gesagt hat, ich hoffe, ich kriege das Zitat hin, der einzige Weg, in dem ein Puck in dem Fall nicht ins Tor geht, ist, wenn man ihn nicht schießt.
Ja, und das ist aber auch so.
So, ne? Also wenn man immer davon träumt, wenn man halt keinen eigenen Wein rausbringt, wird man keinen eigenen Wein rausbringen.
Naja, und es gibt ja auch diese tollen Bücher, die Gespräche mit Menschen führen am Ende ihres Lebens. Ja. Und daraus sind ja im Endeffekt auch, und eigentlich ist die Aussage, und es ist egal, mit wem diese Gespräche geführt werden, arm, reich, was auch immer, es ist völlig egal. Aber die Quintessenz ist meistens, du bereust nur das im Leben, was du nicht versucht hast.
Ja.
Und das ist ja genau das. Wenn du den Puck nicht schießt, kann er auch nicht ins Tor gehen. Und du sitzt wirklich am Ende eher da und sagst, es tut mir leid, dass ich es nicht versucht habe, als es tut mir leid, dass ich es versucht habe und es ist schiefgegangen.
Ja.
Hat sich das denn bei dir verändert im Laufe der Zeit? Weil wir hatten in der letzten Folge, haben wir über das Scheitern gesprochen. Und meine These war, dass das, was ich vielleicht in meinen 20ern noch als eine Krise, als ein absolut großes Scheitern bezeichnet hätte, dass es in meinen 40ern, also dass ich das ganz anders bewerte als, okay, es passiert halt mal oder so, dass ich gar nicht mehr... Also, dass sozusagen die Dramatik ein bisschen abnimmt in meinem im Laufe meines Lebens, weil ich halt auch schon so viel, wie jeder Mensch, viel Scheitern und Misslingen erlebt habe, dass man sich so ein bisschen daran gewöhnt. Ist es bei dir auch so oder war das bei dir auch schon so, weil du gesagt hast, deine Eltern haben dich da hingehend anders erzogen, dass du auch in deinen 20ern schon besser mit Scheitern umgehen konntest als ich vielleicht?
Puh, gute Frage. Also ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Situation an. Also grundsätzlich habe ich in meinem Leben auch schon im sehr frühen Alter sehr, sehr viele Krisen durchmachen müssen, wo ich immer wieder vor der Wahl stand, Kopf hoch und weiter oder umwehen lassen sozusagen, ja, gesundheitlich und auch familiär. Und ich glaube, dass ich so oder so zu einer ziemlichen Kämpfernatur rangereift bin im Laufe meines Lebens. Aber ich habe, glaube ich, im Laufe der Jahre gelernt, gerade was so berufliche Sachen angeht oder so Sachen, die man angegangen ist und wo man dann gescheitert ist, weil es nicht geklappt hat, eine gewisse Gelassenheit mittlerweile. Ich ärgere mich immer noch, aber ich ärgere mich nicht mehr über Sachen. Also ich habe mehr so diese Ruhe mit mir selbst, dass ich sage, das ist was, was du nicht im Griff hattest. Das konntest du gar nicht beeinflussen. Deshalb macht es auch überhaupt keinen Sinn, gerade Energie daran zu verschwenden, dich da jetzt Wochen und Monate lang dran aufzuziehen und dich darüber zu ärgern, weil das kostet auch wieder Energie, sondern abhaken und weiter. Und das, glaube ich, habe ich in den 20ern noch nicht gemacht. Mhm. Da hat man dann hinterfragt, wieso, weshalb, warum, warum hat der das getan, warum hat der das gemacht, warum hat das nicht geklappt. So, und heute denke ich so, naja, das lag nicht in deiner Hand. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich über Sachen aufzuregen, die außerhalb deiner Reichweite liegen. Also so, Punkt. Verschwendet Energie.
Also doch eine stärkere Gelassenheit. Ja, ja, das ist, genau. Das ist bei mir auch so. Und da habe ich mich auch, also diese Gelassenheit jetzt bei dieser ganzen Gartensache, da habe ich mich nämlich auch gefragt, weil, was Sie auch vorhin schon angesprochen haben, es gehört ja auch ein Vereinsleben dazu. Und du kommst ja in so eine Gemeinschaft da rein. Also bist da ja nicht so singulär. Würdest du sagen, dass du jetzt auch in deinen 40ern da vielleicht auch toleranter bist im Umgang mit Menschen, die vielleicht eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben? Oder du musst ja mit denen auch zusammenarbeiten. Du hast dann ja auch so Tage, an denen du dann für den Verein, also so arbeitest, weiß ich nicht, das Vereinsgelände, keine Ahnung, die Hecke schneidest und so. Also hilft dir das dann auch in solchen Situationen, dass du sagst, diese Gelassenheit der 40er bringt mich da auch in neue soziale Konstellationen, die mir auch ja, vielleicht auch gut tun am Ende?
Kann sein. Ich glaube aber, dass ich grundsätzlich immer schon ein sehr offener Mensch war. Ich meine, alleine, wenn du mit drei Geschwistern aufwächst, ja? Entschuldigung, wenn du da keine Toleranz lernst, also wenn du eins mitbekommst, das ist Toleranz und Kompromissbereitschaft, weil es ist alles immer durch vier geteilt, die Aufmerksamkeit, die Privilegien, die Zimmer, was auch immer. Also das heißt, du bist halt grundsätzlich schon mal mit einer Großfamilie jemand, der teilen gelernt hat und Kompromisse eingehen. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich ja mein ganzes Leben auch gereist bin. Zum einen beruflich, aber auch dann auch privat und mich in alle Länder und Kulturen so reinschmeißen durfte. Und auch das lehrt dich ja sehr viel über Menschen und miteinander und Abstriche machen und so. Also ich glaube, ich habe grundsätzlich schon eine große Offenheit dafür, aber natürlich, wenn du in so ein Vereinsleben reinkommst, du musst manchmal einfach sagen, okay, Augen zu und durch oder da rein, da raus. Also, weil manche Diskussionen lohnen sich auch nicht. Und wo ich mit 20 vielleicht noch eine Diskussion angefangen hätte, ich beiß mir heutzutage auch manchmal auf die Zunge, weil ich so denke, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir darüber diskutieren, dass ein Grashalm über die Grenze wächst oder nicht. Also wirklich, so da schaltet bei mir manchmal auch der Kopf ab. Aber ich versuche dann einfach manchmal einmal tief durchzuatmen und zu denken, ja, okay. Dann nehmen wir jetzt die Schere, dann schneiden wir ihn jetzt halt auf. Ist gut. So. Ja, wo ich vielleicht mit 20 noch ein bisschen mehr an die Decke gegangen wäre. Das kann schon sein.
Ja. Ich werde eher kompromissloser, je älter ich werde. Aber es ist auch keine gute Entwicklung.
Ja, aber das bringt dich im Schrebergarten nun wirklich nicht weiter, weil das ist halt wirklich, also für Eigenbrödler ist es einfach echt kein Platz, weil du musst auskommen und du hast wirklich von den Ruhezeiten, die du einhalten musst, bis zu gewissen Regeln und Pflanzregeln, Abstände zur Grenze und was auch immer. Und wenn dein Nachbar sagt, ich möchte nicht, dass das Gras hier rüber wächst, dann hast du dafür zu sorgen, dass das Gras nicht rüber wächst. Das ist dann vielleicht nicht verständlich, weil du so denkst, du hast doch einen Garten und du weißt, du liebst die Natur und du weißt, die wächst. Aber egal, diese Diskussion lohnt sich nicht. Und deshalb ist es dann, hat jeder eher seinen Frieden, wenn du die Heckenschere nimmst und sagst, okay, ich schneide den Ast ab, alles ist gut. Punkt. Und dann kann ich wieder meines Tages nachgehen. Alles schön.
Ja, aber noch eine andere zum Thema Gelassenheit Frage, die ich mir gestellt habe. Also ich erlebe das zumindest bei mir selber, dass ich da deutlich auch gelassener geworden bin. Im Hinblick nämlich auf Stichwort Kompostklo und Schnecken zerschneiden, was du ansprichst in deinem Buch, also Stichwort Ekel. Solche Erlebnisse stehen ja schon auch ziemlich im Kontrast zu dem, was wir uns vielleicht alle so etwas naiv unter Gartenleben vorstellen. Da wird es halt auch manchmal, also man macht sich halt wirklich die Hände dreckig und muss sich vielleicht auch manchmal ein bisschen überwinden, da irgendein Ungeziefer zu entfernen. Gab es da Momente, wo du das erst lernen musstest, wo du dich zu überwinden, oder hast du da auch so eine eingebaute Gelassenheit, vielleicht auch dank der drei Geschwister, du denkst ja, okay, einer kotzt dir halt rum, dann wird das halt weggewischt und die Schnecken.
Naja, also ich habe schon eine gewisse Gelassenheit. Wenn du mit drei Brüdern groß wirst und zugibst, dass du Angst vor Spinnen hast, dann wirst du nur noch Spinnen unter deinem Kopfkissen finden. Mhm. Wenn du ihnen klar machst, dass dich das überhaupt nicht tangierst, hast du deine Ruhe. So, weil der Spaß weg ist. Also bin ich natürlich aufgewachsen mit dreckig machen, mit Baumhäuser bauen, mit im Wald sein, mit all diesen Sachen. Und im Garten ist es so, du bist die ganze Zeit dreckig. Du brauchst überhaupt nicht erst anfangen, mit schönen Klamotten in den Garten zu gehen. Deshalb schreibe ich auch in dem Buch, mach dir keine Sorgen darüber, dass du dir Gartenklamotten anschaffen musst. Der Garten holt sich deine Klamotten. Weil du gehst einfach einmal mit der falschen Hose in den Garten, hast einen Grasfleck drauf und schon ist es deine Gartenhose. Also es ist so, es ist passiert eher andersrum. Und klar, du bist die ganze Zeit dreckig, du musst eklige Sachen machen, du musst das Kompostklo leer machen. Das ist einfach so. Du musst im Komposthaufen stehen bis zu den Knien und das Ding umgraben. Und dann findest du vielleicht in der Regentonne auch mal eine ersoffene Ratte. Es ist einfach so. Und die musst du einfach mal entsorgen. Und klar, der eine macht das lieber, der andere weniger. Und ich muss immer über meine Freundin schmunzeln, die da so überhaupt keinen Draht zu hat. Deshalb ist Kompostklo auch leider bei mir hängen geblieben. das entleeren, aber das ist auch okay. Der Kurze zum Beispiel, der ist da wirklich unser Laubenboy, weißt du, der hat den Garten, der war 2, als wir den übernommen haben, jetzt ist er 7, der hat sich im Frühjahr auf nichts mehr gefreut, als endlich wieder Kellerasseln unter den Steinen zu finden. Und dann präsentiert er sie ganz stolz seiner Mutter und die denkt nur so, ja, nee, super, toll.
Zeig das mal der Nova.
Genau, zeig das mal der Nova, das ist der Spruch dann. Und bei mir, weiß er, stößt er auf sehr viel Anklang und ich habe da wenig Berührungsängste. Ich habe auch wirklich mein Leben lang, ich habe super viel Zeit im Krankenhaus verbracht und dann auch später, weil ich die andere Seite kennenlernen wollte, viel Zeit im Krankenhaus gearbeitet auf Station, weil ich das einfach mal so kennenlernen wollte. Und auch da, das sind ja dann immer wieder, du musst immer wieder Grenzen überschreiten, so ein bisschen, ne? Du musst Berührungsängste abbauen und ich bin eh ein Naturkind. Weißt du, jetzt habe ich mir vor ein paar Wochen meinen absoluten Lebenstraum erfüllt und einen Campervan steht jetzt vor meiner Tür.
Hast du überhaupt noch Zeit dafür?
Es ist halt wirklich so, aber er steht jetzt da. Ich bin die ganzen letzten Jahre immer mit geliehenen Autos unterwegs gewesen und jetzt steht da mein Campervan. Ich habe ihn hübsch gemacht und wir waren schon beim ersten Schneesturm jetzt in Dänemark mit 3 Mädels und haben im Schneesturm gestanden an der Nordsee in Dänemark und fanden es mega. Und ich kann gar nicht abwarten jetzt, wenn ich nächste Woche endlich mal wieder ein paar Tage frei habe und einfach diese Möglichkeit einzusteigen, mich ans Meer zu stellen oder in die Natur. Ich brauche nicht viel. Ich bin so ein Naturmädchen und ich finde das als Ausgleich zu meinem Beruf, der ja dann doch in einer Scheinwelt oft stattfindet und in einer sehr glatt polierten Welt, ist das genau das, was ich brauche, um glücklich zu sein, weißt du? Ich glaube, das eine könnte ich ohne das andere auch nicht.
Ja. Ja, ja, also ich glaube, das ist ja auch so, was diesen Trend, so ein bisschen, ja, beeinflusst hat. Also dieser Gartentrend oder dieses, ja, wir brauchen irgendwie vielleicht ein kleines Häuschen im Grün oder so, war ja, dass du in der Großstadt oftmals arbeitest, ohne mal ein Produkt in den Händen zu halten, ne? Also etwas irgendwelche Ideen oder Konzepte oder so. Und diese Sehnsucht, was zu produzieren, was du dann vielleicht essen oder angucken kannst, die ist ja, glaube ich, nachvollziehbar. Die kenne ich auch. Jetzt habe ich dein Buch gelesen und für mich auch noch mal gedacht, naja, ich glaube, für mich wäre das zu viel Commitment und zu viel Handwerkern, was ich nicht kann. Aber es hat mich jetzt trotzdem so ein bisschen bestärkt darin. In meinem Kiez hier in Berlin gibt es jetzt so Gemeinschaftsgärten, so Hochbeete, wo man sich sozusagen eins nehmen kann, was sozusagen vielleicht so ein Kompromiss ist, ja, also keine Beziehung mit einem Kleingarten, eher so eine Affäre mit so einem Hochbeet um die Ecke oder so. Und ich dachte, das wäre vielleicht für mich ein ganz schöner Kompromiss.
Ja, finde ich toll. Also Gemeinschaftsgärten ist ja auch total im Kommen und dieses Community Gardening und auch da geht es ja oft auch wieder um Gemeinschaft, aber auch selbst wenn auf deinem Balkon, ich meine, ich habe ja, bevor ich den Garten hatte, auch auf meinem Balkon Tomaten schon gezogen, weil ich es einfach schön finde, morgens rauszukommen, die da runter zu pflücken und auf mein Brot zu legen. Also es ist einfach so ein ganz anderer ganz anderer Prozess irgendwie. Ich finde, man schätzt auch die Sachen viel mehr. Wenn man sich liebevoll, weißt du, ab Januar um das Samenkorn gekümmert hat und dann weiß, erst im Oktober konntest du jetzt die Frucht ernten. Dieser Prozess, also ist ja wie so eine Schwangerschaft, in der du dich kümmerst. Und ich glaube, der Respekt vor den Lebensmitteln steigt auch nochmal, weil du sie nicht einfach sofort greifbar en menü hast, ne? Sondern du musst dich kümmern, pflegen, du siehst, wie es wächst. Und ich sehe das halt gerade bei unserem Laubenboy halt, weißt du, der dann halt im Herbst, wenn die Gurken reif sind, die dann pflückt und dann einfach sagt, wow, das ist besser als selbst gemacht. Also man weiß, was er meint, aber es ist halt so, ne, der sieht das ganze Jahr einfach, wie das wächst und kümmert sich und guckt dann auch, ob es allem gut geht, und das ist doch toll.
Ja, das ist fantastisch. Ich habe allerdings in Berlin, wo ich jetzt, also in Hannover hatte ich jetzt auch so einen Südbalkon, da habe ich auch Tomaten gepflanzt und fand das super. Jetzt komme ich eben nach Berlin, da habe ich allerdings nur Nordost. Es sei denn, vielleicht habe ich gedacht, hast du noch einen Spezialtipp für mich, was ich mit so einer Nordausrichtung machen kann? Tomaten mit Sicherheit nicht, aber gibt es irgendwas außer Efeu, was ich da raufstellen kann? Moos?
Ich hab auch eher einen sonnigen Balkon, aber klar, es gibt natürlich auch Pflanzen, die im Schatten klarkommen. Ich würde mich einfach mal vom Gärtner beraten lassen. Ein bisschen die Faustregel ist ja, je größer die Blätter, desto weniger Licht brauchen sie. Also Schreckenpflanzen haben ja in der Regel sehr, sehr großes Blattwerk, weil sie natürlich viel mehr Fläche brauchen, das weniger an Sonne aufzugreifen, was sie brauchen. Und so ein paar Kräuter kriegst du eigentlich in jeden Kasten immer untergebracht, würde ich sagen. Tomaten brauchen nun wirklich viel Licht. Das ist vielleicht falsch, aber so ein paar unterirdische Gesellen, ne? Mach doch Radieschen in deinen Blumenkasten.
Ja, das probiere ich mal.
Irgendwie sowas.
Okay, ich merke mir das.
Aber ein guter Gärtner kann dich da auch beraten. Weißt du, es gibt genug Pflanzen, die sich im Schatten wohlfühlen. Gemüse braucht halt meistens schon ein bisschen Sonne. Aber guck einfach, wie gesagt, Faustregel ist eigentlich, je größer das Blattwerk, desto mit weniger Sonne kommen die aus.
Okay, danke. Guck ich mal.
Ja.
Wie schön. Danke, dass du da warst, dass du bei uns unsere Gästin warst, uns Rede und Antwort standst. Es hat mir großen Spaß gemacht, und ich gehe dann jetzt nochmal ins Gartencenter und frage, welches Moos ich anpflanzen kann.
Genau, und ansonsten guckst du einfach mal im Internet ein bisschen rum bei all diesen tollen Gartenmädchen und Gartenjungs.
Oder bei Laubengirls auf Instagram.
Oder bei uns Laubengirls, genau. Da werden wir bestimmt auch ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht erzähle ich mal was über Gemüsepflanzen im Schatten. Nur für dich.
Und bei uns auf Insta wird Katja dann ihr Gärtner-Talk auch teilen.
Das mache ich. Teil der Community.
Super.
Danke dir, Nova.
Danke euch. Tschüss.
Tschüss. Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixund40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren, und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fixund40.podcast und schreib uns gerne an mail@fixund40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.